Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Ägypter. In unserer Osterfreizeit haben wir das Thema, wie Jesus in seiner Passion Kraft aus den Psalmen schöpfen konnte. Und wir haben uns mit dem ersten dieser sogenannten Hallel-Psalmen schon beschäftigt. Die Hallel-Psalmen sind die Psalmen von Psalm 113 bis 118. Sie wurden außer an Pfingsten und am Laubhüttenfest eben auch vor allem am Passahabend gelesen und gebetet. Übrigens dieses Jahr Pessach, 22. April. Der Passahabend, der letzte Abend, den Jesus auf dieser Erde erlebt hatte. Und Sie wissen vielleicht, im Judentum beginnt ja der Tag am Abend vorher. Also wir sind sozusagen jetzt am gleichen Tag wie Gründonnerstagabend. Da müssen wir immer ein bisschen umdenken. Jesus hat also am letzten Tag seines Lebens diese Psalmen gebetet. Gebete am Passa. Das Passa, Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Als Israel aus Ägypten zog, so beginnt der Psalm 114, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das Passa, man könnte sagen, der nationale Geburtstag des Volkes Israel, der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Mit dem Passa, vielleicht haben Sie es vorhin bei der Schriftlesung schon verinnerlicht, beginnt das religiöse Jahr in Israel. Das ist also immer so März, April. Rosh Hashanah, das Neujahr, ist ja dann September, Oktober. Die Passa-Liturgie, ein Brauch, eine ewige Ordnung, so hat Gott das festgelegt. Und diese Passa-Liturgie vollzieht sich nicht nach menschlichem Gutdünken, wie Menschen sich das so ausdenken, sondern ganz genau nach Anweisung Gottes. Und wenn man diese Verse in 2. Mose 12 liest, dann macht man diese erstaunliche Entdeckung, dass in dem Passafest Gott eine Linie hineinzieht in seine ganze Gottesgeschichte mit dieser Welt, in die Heilsgeschichte hinein, dass das Passa Vorschattung auf die Erlösung durch Jesus am Kreuz ist. 5 Becher Wein wurden da aufgetischt und werden da aufgetischt beim Passa. Ich habe es noch mal ganz kurz zusammengefasst. Der erste Kelch, der erste Becher, ist der Becher der Heiligung. Heiligung heißt Absonderung vom Alltäglichen. Kiddusch, heilig für Gott. Danach werden die bitteren Kräuter gegessen, die an die Sklaverei erinnern. Dann kommt der zweite Kelch, das ist der Becher der Belehrung, wo der Sohn den Vater fragt, warum feiert man das eigentlich? Passa, Gott hat uns verschont, während Ägypten gerichtet wurde. Nach diesem zweiten Becher werden Psalm 113 und Psalm 114 gebetet. Also, da wir heute zu Psalm 114 kommen, sind wir in der Passa-Liturgie nach diesem zweiten Kelch. Dann wird nach diesem zweiten Kelch Lamm und Brot gegessen und danach der Kelch, der Becher der Erlösung getrunken. Befreiung, Erlösung mit einem Dankgebet. Und der vierte Kelch ist dann der Kelch, der Becher der Freude, der Becher des Bundes, manche sagen sogar der Verlobungskelch, der Bund zwischen Gott und seinem Volk. Und danach, nach diesem vierten Kelch, werden die Psalmen 115 bis 118 gesungen. Und dann gibt es noch einen fünften Kelch. Und das ist der Becher des Zorns. Und interessanterweise wird dieser Becher nicht getrunken. Denn den hat Jesus getrunken für uns. Wir sind also heute bei Psalm 114. Und ich lese mal nur den ersten Vers. Das ist ein ganz kurzer Psalm. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, verschont und herausgeführt. Verschont. Israel, Jakob. Wir wissen, Gott hat Jakob den neuen Namen Israel gegeben. Und doch ist es erstaunlich. Und ich freue mich immer neu, dass Gott sich den Gott Jakobs nennt. Israel, Jakob zog aus Ägypten, aus dem fremden Volk. Und wörtlich übersetzt könnte man dieses fremde Volk auch so sagen, das stammelnde Volk. Sie sprechen eine fremde Sprache. Aber nicht nur, weil sie ägyptisch sprechen, sondern weil sie nicht die Sprache Gottes, die Worte Gottes sprechen, sondern die Worte ihrer Götter. Weil sie nicht Gott dienen, sondern den Götzen. Und da wird schon klar, das Volk Gottes kann in Ägypten nicht zu Hause sein. So wenig wie wir, das neutestamentliche Volk Gottes, auf dieser Welt letztlich zu Hause sein können. Denn diese Welt, das sagt uns das Neue Testament sehr klar, steht unter dem Machtbereich Satans, unter der Macht der Sünde. Da sind andere Götter, wie in Ägypten. Da ist Sklaverei, Knechtschaft der Satan. Und wir wissen, diese Knechtschaft, in die Satan uns gefangen genommen hat, ist die Knechtschaft der Sünde. Und das heißt doch nichts anderes als, ich muss anders reagieren, anders reden, anders handeln, als ich es eigentlich will. Ich bin ja gar nicht so frei, wie ich immer denke, sondern bin tatsächlich unter der Sklaverei der Sünde. Und wir wissen das alle auch sehr gut. Wir sind unter der Sklaverei von Krankheit, Leid und Tod. Wir können da nicht einfach aussteigen. Und damit wird klar, wir sind hier nicht an dem Ort, an dem Gott uns eigentlich haben will. Wir sind hier nicht zu Hause. Und deshalb fordert Gott sein Volk auf, auszuziehen. Als Israel aus Ägypten zog, in etwas Neues hinein, heraus aus der Hand Pharaos, der dieses freie Volk Gottes zum Sklavenvolk erniedrigt hatte. Und wie Israel ausziehen soll, das haben wir gerade vorhin gelesen, in dieser Einsetzung des Passa. Schauen wir uns noch einmal kurz diese Tatsachen an. Da soll ein Lamm genommen werden, ein fehlerloses, männliches, einjähriges Lamm. Und es soll geschlachtet werden und das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen. Zum Schutz. Ganz klar, nicht das lebende Lamm rettet. Es hätte nichts genützt, ein Lamm an der Türschnalle festzubinden, das dann fröhlich vor sich hin blökt. Das hätte nicht geholfen. Das getötete Lamm rettete. Aber der erstgeborene Sohn eines Juden, der dieses Blut an der Tür sah, der wusste, ich bin in Sicherheit, ich bin geschützt. Die anderen Erstgeborenen mussten sterben. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass unser Erstgeborener, Herr und Heiland, auch gestorben ist. Der Erstgeborene. Und er starb als Lamm. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Und deshalb bin ich sicher und geschützt am Fuß des Kreuzes. Und jetzt stellen Sie sich vor, Jesus spricht diesen Text und er weiß, er ist das Lamm. An diesem Tag, an dem er diese Worte spricht. Wie beim Passa ist es auch mit der Stunde, in der Jesus stirbt. Vielleicht haben Sie es beim Lesen mitgekriegt. Genau an dem Tag zogen sie aus. Genau an dem von Gott festgelegten Tag stirbt Jesus. Vorne draus sagt er immer wieder, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber dann sagt er, die Stunde ist da. Und wie bei den Israeliten es eine Nacht des Wachens war, so war es eine Nacht des Wachens bei Jesus. Verschont. Er tut es, damit wir verschont sind. Verschont und herausgeführt. Gott führt höchst persönlich aus Ägypten heraus. Schar um Schar haben wir gelesen in 2. Mose 12. Es ist nicht Mose, es ist nicht Aaron, es ist nicht irgendein starker menschlicher Führer, denn kein menschlicher Führer hätte die Chance gegen diesen Pharao, keiner. Kein menschlicher Gläubiger hat die Chance gegen Satan, keiner. Aber der allmächtige Führer, der allmächtige Gott führt in seiner Übermacht über Satan und über Pharao sein ohnmächtiges Volk heraus. Wir sind ohnmächtige Leute, aber Jesus ist dieser allmächtige Heiland, der herausführt. Es ist ja so, dass bis heute das Volk Israel diesen Auszug bedenkt, Jahrtausende, mehr als 3000 Jahre. Dieses Erleben, wie Gott sie herausgeführt hat, ist für sie so grundlegend, dass sie es immer und immer wieder wiederholen und aus diesem Erleben wissen sie auch, wer ihr Gott ist. So ist Gott. Und wenn wir heute am Karfreitag im Geist nach Golgatha gehen, dann können wir auch sagen, so ist unser Gott. So stark und so voller Liebe, denn er will nicht, dass sein Volk in der Knechtschaft bleibt. Wir sollen und wir dürfen befreite Leute sein. Deshalb stirbt Jesus, um uns herauszuführen, um uns frei zu machen, um uns frei zu machen von diesem Zwang der Sünde, dass ich gar nicht anders kann. Um uns frei zu machen von von diesem Zwang unseres eigenen Temperamentes. Kennen Sie das? Dass man an seinem eigenen Temperament scheitert. Vielleicht erst gestern oder sogar heute Morgen. Dass wir befreit werden von diesem Zwang, in der Versuchung fallen zu müssen. Und dass wir befreit werden von dieser Angst vor dem Tod. In Hebräer 2, Vers 14, da heißt es mal sinngemäß, darum hat Jesus Fleisch und Blut angenommen, so wie wir, um die zu erlösen, die aus Angst vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Und ich glaube schon spätestens daran, dass wir versuchen, den Tod möglichst irgendwie auszublenden und unsere Leichenwagen auch nicht mehr schwarz sind, sondern silbermetallic. Zeigt etwas davon. Jesus, der uns befreit von dieser Angst, was wird, wenn ich gestorben bin? Was wird im Tod? Verschont und herausgeführt, Passa und Exodus. Und Jesus weiß, auf diesem Weg ist er. Ein zweites. Als Israel aus Ägypten zog, Vers 2, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Gewählt und geheiligt. Wir erfahren in diesem Vers, Gott wählt Juda. Jetzt könnte man ja denken, er wählt Juda, weil Juda so ein großartiger Mann war. So eine besonders perfekte Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Juda kennen. Der hat ziemlich Dreck am Stecken. Also so mit Frauengeschichten und so, ja? Also nicht nur so ein bisschen was. Gott wählt Juda. Und in dem Segen, den Jakob über seinem Sohn Juda ausspricht, da sagt er, aus deinem Stamm, aus deiner Nachkommenschaft, da wird der Schilo kommen, der Held. Man kann das Wort gar nicht so richtig übersetzen, aber da wird deutlich, aus diesem Stamm lässt Gott den Messias kommen. Jesus aus dem Stamm Juda. Solche Leute wählt Gott. Solche wie uns. Und er wählt Israel als Eigentumsvolk. Du sollst mir ein Volk des Eigentums sein. Du sollst mir gehören. Durch den Auszug wählt Gott dieses Volk für sich. Er holt sie heraus aus dieser götzendienerischen Atmosphäre Ägyptens und er will selber ihr König sein. Er will bestimmen. Sein Gesetz, seine guten Ordnungen sollen in Israel gelten. Dann schließt er mit den Königen Israels einen ewigen Bund und sagt, aus eurem Königgeschlecht, aus dem Geschlecht Davids, wird der Messias kommen. Gewählt. Und geheiligt. Also die er herausführt aus der Sklaverei, die wählt er, und ich hoffe, Sie können es jetzt auch für sich hören, die wählt er und er heiligt sie. Und das heißt nichts anderes als, er führt sie heraus für sich selber. Er will uns haben. Wir sollen ihm gehören. Als Befreite unter seinem Willen, unter seiner Königsherrschaft leben. Christa von Fiebern hat einen Vers aus Epheser 1 wunderbar übertragen. Sie schreibt, er wollte uns für sich selbst haben. für sein eigenes Herz. Das heißt geheiligt. Mein Gott will mich für sich haben, für sein Herz, aus Liebe. Und ich sage nochmal, nicht weil wir so tolle Leute sind, so wie Judah, sondern aus Liebe. Gewählt und geheiligt, um ihm zu gehören. Vielleicht haben Sie vorhin, als wir das Lied gesungen haben, das bewusst gesungen, ich bin dein, sprich du darauf ein Amen. Treuster Jesu, du bist mein, drücke deinen süßen Jesusnamen brennend in mein Herz hinein. Mit dir alles tun und alles lassen, in dir leben und in dir ablassen. Das sei bis zur letzten Stund unser Wandel, unser Bund. Gehört ihr Leben, Jesus? Worte, die Jesus am letzten Tag seines Lebens betet. Wir lesen die Verse 3 bis 7 aus Psalm 114. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe. Was war mit dir, du Meer, dass du flohest, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Lämmer, ihr Hügel wie die jungen Schafe? Vor dem Herrn erbebe du Erde, vor dem Gott Jakobs. Hindurchgerettet und hineingeführt. Hindurchgerettet. Es ist der Beginn der Wüstenwanderung, wo Israel vor einem Meer steht. Sie kennen die Geschichten alle, die ich Ihnen heute erzähle. Aber vielleicht, wenn Sie es nochmal unter diesem Aspekt besonders hören, Jesus las, betete diese Worte an dem Tag, an dem er sie in der Tiefe erfüllt hat. Was war das für eine Situation? Israel war herausgeführt. Der Pharao denkt, was bin ich denn dumm, meine Sklaven gehen zu lassen? Und verfolgt sie, auf eine Eingebung Gottes hin übrigens. Und dann steht Israel vor dem Roten Meer und sieht im Rückspiegel die Staubwolke der Ägypter. Man kriegt Angst. Und dann lässt Gott durch Mose sagen, in 2. Mose 14, fürchtet euch nicht, steht fest, und seht zu, was für eine Rettung der Herr heute an euch tun wird. Die erste Rettung, die Gott schenkt, die Wolkensäule stellt sich zwischen Israel und die Ägypter hinein. Nun sehen die Israeliten nicht mehr die Feinde, sondern die Gegenwart Gottes. Die nächste Rettung, die Gott gibt, Gott gibt seinem Mose den Auftrag, nimm den Herrscherstab, recke ihn über das Meer und dann könnt ihr durchgehen. Und Gott schickt einen Ostwind und das Meer teilt sich. Als Jesus diese Worte liest und singt und betet, weiß er, dass er der Mose ist, der als erster durch dieses Meer des Todes gehen muss. Und er bahnt einen Weg durch das Meer des Todes. Das heißt für uns, wenn wir auf dem Sterbensweg sind und durch das Todestor gehen müssen, ist es der Weg, den Jesus vorne draus ging und wo wir hinterherlaufen dürfen. Geführt, auch getragen, aber hinterher. Das gilt aber auch schon in unserem Leben hier und heute. Vielleicht kennt ihr, auch ihr als Schüler und wir als Erwachsene, wir kennen das wahrscheinlich alle, dass man denkt, vor mir ist ein Meer. Irgendwas, wo es überhaupt nicht durchgeht, wo ich nicht weiß, wie ich da durchkommen soll. Und hinter mir die schlechte Note, die mich verfolgt. Vor mir die Mathearbeit und hinter mir die Angst vor der schlechten Note. Oder wie unsere Meere auch heißen und wie unsere Feinde auch heißen. Und dann sagt uns Gottes Wort, wenn du durchs Wasser gehst, will ich mit dir sein. Jesus ging durch dieses Meer zuallererst. Und deshalb auf jedem Weg darf ich hinter ihm herlaufen. So kann der Glaube furchtlos und stark in Gott einen Pfad gehen, der ohne das Wort und den Befehl des lebendigen Gottes unmittelbar in den Tod führen würde. Aber hinter Jesus her. Und vielleicht sagen Sie sich manchmal selber auch, wenn Sie so vor einem schwierigen Tag stehen, hinein, hindurch. Schritt für Schritt. Hinein, hindurch. Und es wird sich lösen im Vorwärtsgehen. Es gibt ein lateinisches Sprichwort, das heißt Solvitur ambulando für die Lateiner unter uns. Es wird gelöst im Vorwärtsgehen. Schritt für Schritt, was für eine Rettung der Herr heute schenkt. Noch nicht morgen, heute. Jetzt kam auch nochmal dieser schöne Liedvers, sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist's genug. Mein Herr geht selber mit. Sie werden hindurch gerettet, Israel, und das ist so faszinierend, trockenen Fußes. Nicht mal durch den Schlamm, nicht mal Schuhe putzen. Das Meer flieht. Am Ende der Wüstenwanderung, der Jordan wendet seinen Lauf. Bevor Israel ins Land hineinziehen kann, müssen sie durch den Jordan, aber sie kommen ungehindert durch, obwohl es die schlechteste Jahreszeit ist und der Jordan Hochwasser führt und ein reißender Strom ist. Was ist mit dir, Natur? Die Berge hüpfen. Stellen Sie sich mal vor, der Sentis hüpft. Also beim Mount Everest war ich noch nie. Die Berge hüpfen doch nicht. Also wenn einer hüpft und zittert, dann sind das vielleicht wir. Und nun stellt unser Psalmbeter die Frage, warum? Was war mit dir? Du unbelebte Natur, das ist doch komisch. Das Meer fürchtet sich vor einem Volk. Stellen Sie sich eine Sturmflut an der Nordsee vor. Die fragt nicht, ob da ein Pharao steht, ob da ein Heer vor ihm steht. Es ist der Nordsee völlig egal. Aber das Rote Meer flieht. Warum? Der Jordan wendet sich zurück. Warum? Die Berge hüpfen. Warum? Vor dem allmächtigen Gott. Das Meer sieht an der Spitze des Volkes den allmächtigen Gott. Ihm gehorcht es. Ihm gehorcht der Jordan. Vor ihm werden Berge klein. Die Natur huldigt dem allmächtigen Gott. Vor dem Angesicht des Retters müssen die Hindernisse weichen, muss das weichen, was im Weg steht. Und ich habe mich gefragt, was muss es für Jesus bedeutet haben, diese Worte an seinem letzten Abend zu beten? Sich seinen allmächtigen Vater vor Augen zu stellen, im Wissen, dass er als Sohn Gottes zuerst durch dieses Meer der Angst und des Todes gehen muss. Wir haben einen allmächtigen Gott, egal welche Meere, welche Flüsse und welche Berge vor uns stehen. Wie leicht ist es ihm, jedes Hindernis seinem Volk aus dem Weg zu räumen und alles, was sich ihm feindlich entgegenstellt, zu besiegen. Falls Sie in einer ausweglosen Situation sind, nehmen Sie das mit. Kein Feind kann unserem Herrn widerstehen. Die Erde bebt. Und wir wissen, als Jesus am Kreuz starb, bebte die Erde. Als er auferstand, bebte die Erde und der Stein war weg. Und wenn er wiederkommt, wird die Erde auch beben. Was hat ein Volk zu befürchten, wenn es mit diesem Herrn im Bunde ist, vor dessen Majestät alle Naturgewalten erzittern und dessen Wundermacht über den härtesten Widerstand triumphiert? Hindurch gerettet und hineingeführt. Denn der das Volk herausgeführt hat, führt es auch hinein. Was für ein Trost für uns. Der Herr Jesus hat uns nicht nur herausgeführt aus der Sklaverei Satans und der Sünde und des Todes, sondern er wird uns hineinführen in sein ewiges Reich, in den Himmel, in die Herrlichkeit. Und angefangen hat es damit, dass er am Kreuz rief: Es ist vollbracht. Jetzt kommt noch der letzte Vers. Der Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und die Steine in Wasserquellen, verwandelt und versorgt. Das ist doch auch seltsam. Israel in der Wüste hat kein Wasser. Sie kommen an Felsen. Sie haben vor sich harte Kieselsteine, so steht da eigentlich. Sie haben Durst. Sieht nicht so gut aus. Und nun lesen wir, Gott verwandelt einen Felsen in einen großen Teich. Viel Wasser und harte Kieselsteine in eine Quelle. Also er versorgt sein Volk in der Wüste, bis sie dann mal irgendwann ins verheißene Land einziehen. Er versorgt sie in der Wüste und er kann Verwandlung schaffen, er kann verändern. Und da, wo Hartes uns im Weg liegt, vielleicht auch unser eigenes hartes Herz, kann Jesus uns verwandeln. Er selber ist die Quelle und er kann uns verändern. Diese Veränderung und Versorgung, jemand hat es mal so formuliert: Es ist die Tod in Leben umschaffende Gnade. Gnade, die Tod in Leben verwandeln kann. Ich schließe mit Worten, die Martin Luther im Blick auf Psalm 114 sagte. Psalm 114 ist ein Dankpsalm für das Volk Israel gemacht, damit Gott zu loben aufs Passafest, um die Wunderwerke Gottes, da sie aus Ägypten durchs Rote Meer, durch die dürren Wüsten, Gebirge und Jordan geführt worden sind ins gelobte Land. Wir singen ihn täglich, Christus zu Lobe, der uns aus dem Tod und der Sünde durch das Wüten der Welt, des Fleisches und des Teufels ins ewige Leben führt. Verschont und herausgeführt beim Passa. auszog. Und dann gewählt. Gott will uns für sich selber haben und geheiligt. Uns will er haben. Und er will uns nicht nur herausführen, sondern hindurchretten und in seine Ewigkeit hineinbringen und uns unterwegs versorgen und auch verändern. Jesus, das Passahlamm. Jetzt beim Vater. Bringt uns zu sich, versorgt uns, verändert uns. Und ich glaube, das ist der Weg zur Osterfreude. Und deshalb schließe ich mit einem Satz, den ein Erstklässler sagte, auf die Frage, was ist denn eigentlich Ostern? Und er hatte eine geniale Antwort. Ostern? Da ist Jesus aufgekreuzt. Wir beten. Herr Jesus, die Macht deiner Liebe möchten wir preisen und dir danken. Danken, dass du nicht zurückgewichen bist. Danken, dass du der bist, der uns erlöst hat. Danken, dass du gerufen hast, es ist vollbracht. Lieber Herr, und du weißt, wo heute Menschen in Bedrängnis und Not und in Angst sind. Danke, dass dir keiner entgeht. Wir bitten dich für die, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich für die, die in Kriegsgebieten sind. Wir bitten dich für deine Leute, die verfolgt werden. Herr, und wir bitten herzlich darum, stärke ihren Glauben und bewahre sie bei dir. Aber lass sie auch erfahren, wie du ganz konkret einen Weg durchs Meer machen kannst, wo es keinen Weg gibt. Wir bitten dich auch für alle, die krank sind, an Körper und Seele. Und wir bitten dich für die, die vor den Toren der Ewigkeit sind, dass sie deinen Namen anrufen und dass sie erleben dürfen, dass du vorausgehst. Aber Herr, wir möchten gerne auch für die bitten, die stark und kräftig und gesund und mächtig sind, dass du auch mit ihnen redest in dieser Osterzeit und dich ihnen vorstellst als der allmächtige Herr. Danke, dass wir auch für unsere eigenen Familien und Gemeinden beten dürfen. Und was uns auf dem Herzen liegt, das bringen wir dir jetzt gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie gerne ein, auch für die kommenden Feiertage zum Gottesdienst. Und am Montagabend bekommen wir Besuch aus der Ukraine von unserem lieben Bläser mit seiner Familie. Sie werden berichten, wie es in der Ukraine ist und auch mit den ukrainischen Gemeinden in der Nähe von Freiburg und auch einen musikalischen Rahmen gestalten. 19 Uhr. Ja, und dann bitten wir noch um den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Karfreitag. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.